Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zum Audiocast von CC2TV. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer ganz herzlich und freue mich, wenn Sie bei der Folge 568 wieder dabei sind. Eine ganze Menge Themen haben sich angesammelt in den letzten zwei Wochen, die ich ganz gern beleuchten und besprechen will und der einen oder anderen vielleicht auch meine Meinung sagen will. Und ich denke, am Ende kommt dann noch eine Ankündigung, die den einen oder anderen vielleicht überraschen wird. Aber der Sommer kommt und mit dem Sommer wird auch manche Sache etwas ruhiger, nämlich die Arbeit. Da kommt der Urlaub. Aber warten Sie es ab. Das Ende ist nah. Ich weiß noch nicht, wie nah, aber in einer knappen Stunde, denke ich mal. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Wir haben es jetzt 9.54 Uhr, heute Montag an diesem wunderschönen Tag. Und ich möchte einfach beginnen gleich mit dem ersten Thema. Dieser weltweite Hackerangriff, diese Cyberattacke, WannaCry. Was muss man eigentlich darüber wissen? Gut, es ist passiert, es ist hinter uns, die Welt ist wieder ruhig geworden, aber es sind ja nun in vielen Ländern, so genau weiß man es nicht, zwischen 120 und 200 wird berichtet, Tausende, zigtausende von Rechnern angegriffen worden. Es ging los in Großbritannien, in England, in Krankenhäusern und von dort aus breitete sich das dann weltweit aus. Die Hauptsache war, in Westeuropa zu sehen, aber auch in vielen anderen Bereichen der Welt kam es zu solchen Angriffen. Diese Angriffe, ja, wie kann so etwas eigentlich sein? Und was kann man dagegen tun? Beides möchte ich ganz gern beantworten. Es begann bereits im August 2016. Damals kam eine Gruppe, die hat sich The Shadow Brokers genannt. Die hat die Rechner der NSA gehackt und ist eingedrungen und hat sehr viele dieser NSA-Dateien, Werkzeuge, Programme, Schadsoftware eigentlich für spezielle Zwecke, kopiert. Das sind ja nun im Grunde genommen Angriffswerkzeuge, mit denen man von der NSA aus gesehen weltweit in andere Systeme und Rechner eindringen wollte und wahrscheinlich auch ist. Dieser, ja, für die NSA ziemlich schreckliche Vorfall, der war die Ursache für den diesjährigen Angriff. Der hat es erst möglich gemacht. Ich meine, dass die NSA nun weltweit als die Blöden dastehen, die sich nicht mal selbst schützen können, obwohl sie alle anderen hacken und eindringen und Spionagesachen verteilen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, dass diese Werkzeuge für die NSA nun sehr nach der Veröffentlichung durch diese Shadow Brokers nun wirkungslos geworden ist. Denn jeder, der etwas verstecken wollte, der hat jetzt diese Lücken geschlossen. Es war also, naja, nicht nur ärgerlich, sondern wirklich schädlich für die NSA, was da passiert ist. Und es ist gut, dass so etwas passiert ist, auch wenn es rechtlich natürlich nicht so einwandfrei ist. Der Ruf der NSA ist dadurch stark geschädigt worden und die Shadow Brokers, die haben viele dieser Werkzeuge, nicht alle, aber viele veröffentlicht. Und dann kam im Februar diesen Jahres Microsoft auf den Plan und haben diesen Patch Tuesday, die ja traditionell die Updates für Windows-Systeme ankündigen, ohne irgendeine Erklärung ausfallen lassen. Und die haben dann im März einen Patch gebracht, der viel, viel mächtiger, umfangreicher und reichhaltiger war. So, und da vermutet man natürlich dahinter, dass diese geänderten Rhythmen wohl damit zusammenhängen, dass Microsoft erstmal eine ganze Menge dieser veröffentlichten Löcher im eigenen Betriebssystem, in Betriebssystemen gestopft hat, bevor sie die neuen Patches herausgegeben haben. Das ist natürlich ja eine reine Vermutung. Aber man hat ja gesehen, dass diese Löcher von Microsoft gestopft worden sind und sogar für alte Sachen. Aber kommen wir nochmal zurück. Was ist denn so eigentlich passiert? Ich meine, Windows XP ist ein Betriebssystem von Microsoft, welches nicht mehr gepflegt, gewartet und gesichert wird. Obwohl man jetzt mal wieder etwas gemacht hat von Seiten Microsoft. Und das war ein großer Angriffsbereich dieser Hackergruppe, die jetzt aktiv geworden ist. Denn man hat eine Sicherheitslücke, diese Ethernet Blue, die bekannt war, benutzt, um ein XP-System komplett zu übernehmen. Hier konnte man, diese Remote Code Execution, das ist eine Methode, mit der man einen Rechner komplett fernsteuern kann, einfach von außen über den Anhang an einer E-Mail initiieren. So, da kommen wir aber später nochmal dazu mit diesem E-Mail-Anhang. Das heißt, die einzige wichtige Sache für die Hacker war, der Zielrechner musste eine Dateifreigabe im Netzwerk haben. Das ist aber standardmäßig bei Microsoft so eingerichtet. Macht ja auch Sinn. Diese Sicherheitsupdates jetzt haben geholfen, dass die Systeme sicherer geworden sind. Aber nicht alle. Und gerade in den Bereichen, wo das Geld knapp ist, da schlampt man eben bei der Sicherheit. Solange nichts passiert, ist ja alles okay. Und das war eben in den Krankenhäusern in England, aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen so, dass ganz einfach gesagt wurde, es läuft ja alles, es ist ja alles schön, warum, wir haben kein Geld, warum sollen wir Geld reinstecken, um die Systeme sicherer zu machen. Dann gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Programme, die nur auf alten Betriebssystemen vernünftig laufen. Und das ist nun mal so. Man schafft ein Betriebssystem an, schafft ein Programm an, damit steuert man seine Maschinen, egal was es ist, eine CNC-Maschine oder eine Herz-Lungen-Maschine oder sonst was. Und die laufen eben dann. Wenn die aber dann im Netzwerk sind, in einem Netzwerk, in dem auch Rechner sind, die Verbindung mit der Außenwelt haben, über das Internet, wenn dort E-Mails empfangen werden können, irgendwo in diesem Netzwerk, dann kann es zu solchen Sachen kommen. Also irgendjemand bekommt eine E-Mail mit irgendeinem Anhang. So, hier möchte ich mal eine kleine Schleife machen. Anhänge. Wenn Sie von einem Unbekannten einen Anhang bekommen, bitte niemals öffnen. Wenn Sie eine Doc-Datei haben, in vielen Fällen ist das versteckt in einer ZIP-Datei, also einer komprimierten Datei, packen Sie die nicht aus. Welcher Idiot schickt denn Rechnungen in einer ZIP-Datei oder Angebote oder Gutschriften oder Gewinnmitteilungen? Das ist alles Quatsch. Man muss einen Sinn, einen Grund haben. ZIP-Dateien, man komprimiert Daten nur dann, wenn sie unendlich groß sind und wenn es wirklich Sinn macht. Ein einfaches Dokument macht keinen Sinn. Genauso, warum werden denn einfach Dokumente aus Word heraus verschickt? Ich habe das niemals verstanden. Man kann die ja auch ganz anders als reinen Text oder als PDF verschicken, obwohl PDF nicht ungefährlich ist, muss ich gleich dazu sagen. So, also, wenn so etwas kommt, bitte nicht öffnen. Fragen Sie eher nach, fragen Sie Ihren Verstand, kenne ich den, warum schickt er mir das? Und nicht die Neugier Oberhand gewinnen lassen. So, aber wenn jetzt diese Hackergruppe weltweit über diesen Weg ihre Schadsoftware in Rechner gebracht hat, das ist Ransomware, also eine Software, die bestimmte Bereiche des Rechners und Dateien verschlüsselt, wichtige Bereiche, und diese verschlüsselten Dateien kann der Benutzer dann nicht mehr sehen, nicht mehr nutzen, nicht mehr lesen. Entschlüsseln kann man es nur, wenn man den Forderungen dieser Lumpen nachgibt, indem man eine bestimmte Summe überweist, in Bitcoin natürlich, damit der Weg nicht nachvollziehbar ist. Und dann müssen viele natürlich erstmal gucken, wie sie denn überhaupt an ein Bitcoin-Konto kommen, wie sie das machen können. In so einem Fall helfen oft Banken. Und dann bekommt man einen Schlüssel und es wird freigeschaltet. Gut, hier wurden auch noch Schweinereien eingebaut, also umso länger man gezögert hat mit der Zahlung, umso höher wurde das, was man bezahlen musste, und ab einem gewissen Zeitpunkt haben sie gesagt, nee, machen wir gar nicht mehr. Also es wurde massiv Druck aufgebaut. Schützen kann man sich nur, indem man vorsichtig ist, mit E-Mails, mit Anhängen, dass man Makrofunktionen, die in Dokumenten drin sind, möglichst niemals zulässt. Und dann ist man schon ziemlich, ziemlich sicher. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, allein wenn Sie im Internet irgendeine Seite besuchen, dass Sie sich dort schon was einfangen, weil die meisten haben ja JavaScript, Java und zum Teil auch noch schlimmere Sachen aktiviert. Wenn Sie das nicht machen, verzichten Sie in der Regel auf einen Teil der Darstellung der Anbieter im Internet, aber sind sicher. Ja, und dann das Wichtigste, machen Sie immer Backups Ihrer Daten, die Ihnen wichtig sind. Regelmäßige Backups machen. Schauen Sie sich im Internet dazu Anleitungen an, wie man das macht, wie man die sichern kann. Sie können das natürlich auch bei Ihrem Internetprovider in einer Cloud sichern, dann aber nur verschlüsselt. Und zum Entschlüsseln der, wenn Sie reingefallen sind, wenn Sie betroffen sind, der Daten, es gibt kaum eine Möglichkeit. Es sind einige Forscher dabei gewesen, die haben die noch im Arbeitsspeicher befindlichen, also wenn der Rechner noch nicht ausgeschaltet war, Schlüssel, Primzahlen, die zum Verschlüsseln gedient haben, gefunden mit eigenen Programmen und konnten in einigen Fällen die verschlüsselten Sachen mit Hilfe dieser noch im Speicher befindlichen Primzahlen wieder entschlüsseln. Keine sichere Sache, klappt nicht immer. Wenn Sie den Rechner zwischendurch ausgeschaltet haben, ist es sowieso vorbei. Also Schutz bzw. Hilfe gibt es nicht. Wenn Ihnen das passiert ist, dann ist es passiert. Damit müssen Sie leben und lernen. Diese Hackergruppe hat einen Kill-Switch eingebaut. Das heißt, man konnte in dem Code der Schadsoftware erkennen, dass da eine bestimmte Internetadresse eingebaut war. Und die wurde abgefragt. Und warum das so ist, hat sich wohl noch keiner so richtig erklären können. Aber wenn diese Internetadresse gefunden wurde im Internet, dann hat diese Schadsoftware ihre Tätigkeit eingestellt. So, und das hat ein junger Mann rausgefunden, der hat sich diese Domain gleich gekrallt und wutsch war dieser Spuk beendet, gestoppt. Die Geschädigten natürlich sitzen immer noch auf ihren Schaden. Mittlerweile ist eine neue Version unterwegs, die diesen Killswitch nicht mehr hat. Also, ob es von den gleichen Leuten ist oder nicht, ob es, wie einige vermuten, aus Nordkorea kommt oder nicht, das spielt im Grunde genommen gar keine Rolle, denn diese Sachen werden immer und immer wieder passieren und vielleicht sogar noch massiver und mächtiger werden als das, was wir jetzt erlebt haben. Also regelmäßige Backups, keine Anhänge an E-Mails öffnen, wenn Ihnen der Absender nicht wirklich vertrauenswürdig vorkommt und Ihnen bekannt ist. Fordern Sie ihn lieber auf, er soll die Sache nicht als ZIP-Datei, nicht als DOC-Datei schicken, sondern vielleicht als PDF. Und nehmen Sie einen PDF-Reader, wenn Sie Linux-User sind, haben Sie genügend Möglichkeiten, der nicht irgendwelche Codes ausführt, der nur ein reiner Betrachter ist. Das ist das, was ich Ihnen auf dem Weg geben kann. Wichtiger ist eigentlich, dass wir alle lernen müssen, dass die Gesellschaft sich ändern muss. Auch hier ein Anspruch an die Politik. Wir müssen irgendwie in einen gesellschaftlichen Konsens finden, dass alle diese Sicherheitslücken, die bekannt werden, ob es durch Diebstahl von irgendwelchen Datenbanken, bei irgendwelchen Betriebssystemherstellern, bei irgendwelchen Geheimdiensten ist, dass die veröffentlicht werden, sofort, damit alle die, die es machen können, also zum Beispiel der Hersteller des Betriebssystems, auch sofort reagieren können. Und die Verpflichtung, dass auch reagiert wird. Denn der Einzelne, wir können im Grunde genommen, außer vorsichtig zu sein, nichts dagegen tun. Die Schuld jetzt, irgendeinem Betriebssystemhersteller zuzuschieben, wäre zu billig, weil ein Betriebssystem ist in seiner Komplexität wohl das Mächtigste, was der Mensch geschaffen hat, was er sich im Moment vorstellen kann. Das kann nicht fehlerfrei sein. Denn alle denkbaren Möglichkeiten durchzuprobieren, um Fehler zu finden, ist noch nicht unsere Sache. Gut, man macht das mittlerweile mit Programmen, aber Programme sind doof, die tun auch nur das, was der Mensch ihnen gesagt hat. Und auch KI ist noch nicht in der Lage, all diese Lücken zu suchen und zu finden. Vielleicht werden wir irgendwann mal etwas anderes haben, aber Lücken in Betriebssystemen wird es in absehbarer Zeit immer und immer wieder geben. Und wir müssen umdenken, dass wir, ja, jetzt könnte man eine Verschwörungstheorie aufbauen. Ich will es nicht, aber ist es nicht schön, dass die alten Betriebssysteme irgendwann von den Herstellern nicht mehr gepflegt werden und dass die angegriffen werden? Müsste dann nicht jeder immer auf das neue Betriebssystem umsteigen und immer alle Updates machen und möglicherweise sogar zulassen, dass der Hersteller die Updates selbst aus der Ferne durchführt, dass wir uns nur noch zurücklehnen müssen und sicher sind, weil der Hersteller, egal ob es jetzt Google ist oder ob es Microsoft ist oder ob es Apple ist, weil die ja dann quasi schnell weltweit reagieren und agieren können. Eine Sache, über die man nachdenken sollte. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand dieser genannten Firmen tatsächlich diese perfide Methode benutzt, um die Leute immer auf das neue System zu zwingen und sie immer abhängig zu machen, damit sie aus der Ferne einen Zugriff erlauben auf ihren Rechner, was auch immer dann da ausgespäht gemacht wird oder auch nicht. Aber denkbar ist es schon. Und egal, ob es so ist oder ob es nicht so ist, der Weg geht dahin, dass wir Software wirklich künftig als eine Art Service von dem Hersteller beziehen und damit auch nicht mehr, wie das mal war, ein Betriebssystem kaufen. Und wenn es dann gekauft ist, das Betriebssystem, gehört es mir. Nein, diese Zeit ist vorbei. Wir werden dauerhaft und regelmäßig für solche Sachen zahlen müssen. Netflix für Android wird bei einigen nicht mehr laufen. Bei denen, die ihre Geräte geroutet haben. Also einen Root-Zugriff. Das heißt, auf den eigentlich gesperrten Bereich bei diesen Mobiltelefonen und Tablets erlauben, mit, ja, auch wieder Lücken, aber keine Sicherheitslücken jetzt in dem Fall. Netflix hat in den vergangenen Tagen umgestellt auf die Version 5.0. Und da ist aber jetzt der Google-Kopierschutz, den Google ja vor einiger Zeit schon vorgestellt hat, mit im Boot. Das heißt, wenn ich ein geroutetes Smartphone habe, dann bin ich ja eigentlich gar nicht der Böse. Das ist ja mein Gerät. Ich kann ja im Prinzip damit machen, was ich will. Ich kann es in den Kühlschrank einsperren oder ins Meer werfen. Und ich kann es eigentlich auch routen und den Mist runterschmeißen, den der Hersteller meint, der müsste da drauf sein. Okay, aber diese Geräte sind künftig ausgeschlossen, die dürfen nicht mehr an Netflix teilnehmen. Selbst wenn ich jetzt bei Google im Store eine neue Version herunterlade, sagt mir der Play Store schon mal, wird angezeigt, nee, Junge, das geht nicht. Du erfüllst nicht die Safety-Net-Status-Voraussetzungen und so weiter. Also, ich kann mit Netflix auf einem gerouteten Gerät künftig nicht mehr meine Lieblingssendungen sehen, laden und werde das auch wohl zukünftig nicht mehr können, weil ein entsperrter Bootloader erkannt wird und deswegen mein Gerät als inkompatibel bezeichnet wird. Ja, der Einsatz dieser DRM, diese Weitwein-Geschichte von Google, war ja zu erwarten, das war ja auch angekündigt und alles das, was von Google nicht zertifiziert ist an Geräten, wird künftig noch weitere Einschränkungen erreichen müssen. Man muss mal sehen. Es gibt natürlich auch andere Wege. Man sollte mal auf APK-Mirrors oder sowas sehen. Oder Magisk, M-A-G-I-S-K im Internet suchen. Das ist ein Tool. Damit kann man verschiedene Root-Tools nutzbar machen, ohne dass dafür Android auf der Systemebene verändert werden muss. Und damit lassen sich trotz Root-Zugriff auch die SafetyNet-gesicherten Applikationen weiter nutzen. So zum Beispiel Netflix und auch Pokémon Go und ähnliche Sachen. Also man könnte sich das ja mal ansehen, ob es mit dem eigenen gerouteten Telefon läuft und dann möglich ist, dass man da wieder die Lieblings-Netflix-Anwendungen sehen kann. Ob es erlaubt ist, weiß ich nicht, aber es guckt ja keiner hin. Also M-A-G-I-S-K im Internet suchen und dann gucken, ob man damit leben kann oder will. Mittlerweile werden ja sogar Custom-ROMs angeboten für die Clouds, die wir haben. Und die Magisk-fähigen Module, die werden auch immer mächtiger, immer größer im Umfang. Das heißt, es gibt Auswege, obwohl Google uns versuchen will, zu zwingen, bestimmte Konfigurationen auf unseren Telefon zu installieren und sonst sagt, nee, mit dir spielen will ich mehr, du bist böse. Fast täglich kommen neue Meldungen zu Neuentwicklungen in der Akkutechnologie. Das ist ein unheimlich großes Gebiet, was sich nahezu monatlich verdoppelt in der Bandbreite. Jetzt ist wieder etwas Neues gekommen, und zwar das Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme, IKTS, in Dresden, die ja seit langer Zeit in diesem Bereich forschen. Die haben mit einigen Partnern unter dem Markennamen EMBATT, man könnte MBAT dazu sagen, ein bipolares Prinzip an Akkumulatoren vorgestellt, mit dem mal hochgerechnet bis 1000 Kilometer Reichweite für Kfz ermöglicht werden sollen. Normalerweise besteht ja so ein Akku in einem Elektroauto, vielleicht haben Sie es mal gesehen bei Tesla, aus einzelnen Standardzellen, die mit einzelnen Gehäusen sind und die sind dann miteinander verbunden. Und ganz viel Verkabelung da drin und das muss ja auch, weil hoher Strom fließen muss und geringe Übergangswiderstände da sein müssen, dicke Kabel sein, dann müssen die Zellen einzeln überwacht werden und so weiter. Also geht also in Extremfällen davon aus, dass die Überwachung, Verkabelung 50% des Platzbedarfs ausmacht in einem solchen Akkublock. So, das könnte man sich vorstellen, dass es wegfällt. Was die Fraunhofer mit ihren bipolaren Akkus, so nennen sie die, vorhaben, machen, was natürlich auch schon läuft und getestet ist soweit, man hat dieses Prinzip, wie es bei den Lithium-Akkus ist, etwas verändert. Man hat hier großflächige Zellen übereinander gestapelt. Da braucht man dann keine Kontaktierung zwischen einzelnen Zellen, sondern die Zelle selbst besteht aus einer metallischen Folie, die beidseitig mit keramischen Speichermaterialien beschichtet ist. Dabei hat man dann eine Seite als Anode, die andere als Kathode. Die werden übereinander gestapelt, großflächige Zellen. Dadurch hat man eine direkte, sehr kurze Verbindung, sehr niederohmige Verbindung zwischen den Zellen, auch durch die Großflächigkeit, eine sehr gute Wärmeleitung. Es gibt also so gut wie kaum Übergangswiderstände zwischen den Zellen. Und das alles erhöht den Wirkungsgrad natürlich deutlich. Und dann muss man fragen, was gibt's denn da für Nachteile? Es gibt eigentlich nur einen einzigen. Man kann nicht wie bei anderen dieser Batterien eine einzelne Zelle herausnehmen und austauschen, sondern hier ist so ein ganzer Block der übereinander geschichteten Zellen dann kaputt, wenn da drin eine Zelle kaputt ist. Nur so ein Akkupaket besteht ja nicht aus einem gesamten massiven Block, sondern es sind ja einzelne kleine Blocks wieder, die zusammengeschaltet werden. Also das ist noch ein Problem, was es zu lösen gibt. Aber die ersten Tests lassen erwarten, dass bereits ab 2020 diese neuen bipolaren Akkus des Fraunhofer Instituts für Keramische Technologien und Systeme in unseren Kfz eingebaut werden können. 2020 mit so einem Teil, 1000 Kilometer am Stück fahren und natürlich lassen sie sich auch noch schneller aufladen und sind noch effizienter, weil sie viel weniger Wärme entwickeln. Schön. Tja, jetzt kommt meine Meinung. Idiotie en gros. Audi. Audi hat ein neues Fahrzeug konzipiert, einen sogenannten Crossover SUV, SUV, sagt der moderne Mensch, der in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde beschleunigt und 500 Kilometer Reichweite haben soll mit einem 95 Kilowattstunden Akku. Das sind also die aktuellen Daten. Das Teil heißt e-tron Sportback. Was für nicht, was das alles soll, aber dieses vollelektrische Auto von Audi soll schon 2019 in Produktion gehen und eins von drei vollelektrischen Autos bei Audi sein. Bis 2025 sollen schon 25% aller Audis elektrisch fahren. Es ist auch schon ein e-tron Quattro angekündigt und so weiter. Also, auch wenn das Dingen von den Daten her gut aussieht, ich frage mich nur, was soll das eigentlich? Man geht hier diese Dinosaurier-Technologie-Straße weiter wie bisher, dass die Fahrzeuge immer schneller werden, immer schwerer werden, immer höhere Beschleunigung haben, immer höhere Spitzengeschwindigkeit haben, anstatt ein Auto für Menschen zu bauen. Hier ist es wieder etwas für Leute, denen das Geld ja wahrscheinlich so wichtig ist wie das Klopapier und die dann wieder für die Mordsgewinne der Aktionäre sorgen. Hier wird nicht für Menschen, nicht für Menschheit, nicht für Umwelt gedacht, sonst würde man ein kleines, schönes, sehr, sehr sicheres Auto mit großer Reichweite sehr preiswert herstellen. Nein, man will die alten Funde sichern und wenn man schon die Verbrenner abschaffen muss, dann müssen die Elektrodinger genau solche Monster sein. Schämt euch, Audi. Haben Sie schon mal was von Lilium gehört? L-I-L-I-U-M. Lilium Jet. Vier Studenten haben in Bayern 2015 ein Unternehmen gegründet, was mittlerweile 40 Ingenieure beschäftigt. Und dieses Unternehmen, das hat einen Senkrechtstarter, ein Flugzeug konzipiert. Der soll im Grunde genommen so eine Art Lufttaxi sein, vielleicht auch mal später für jeden von uns möglich werden. Es handelt sich dabei um ein VTOL-Flugzeug, ein Vertical Take-Off and Landing. Das ist ein etwas futuristisch aussehendes Kleinflugzeug, Tragflächenflugzeug, welches voll elektrisch angetrieben wird. Das kann senkrecht starten, das hat nämlich seine kleinen Propeller drehbar angeordnet. Die werden also beim Start so nach unten gerichtet. Ich glaube, es sind 36, habe ich gelesen. So, und dann hebt das Ding senkrecht ab. Und wenn es dann in den Vertikalflug übergeht, dann werden die einfach langsam in die Horizontalrichtung, also um 90 Grad gedreht. Und sobald dann die Tragflächen, das heißt also die Aerodynamik, das Flugzeug trägt, und dann dienen die nur noch als Antrieb. Natürlich kann man damit in der Höhe und in der Seite auch steuern, denn wenn ich rechts die Dinger ein bisschen schneller drehen lasse, dann fliegt eine Linkskurve und umgekehrt. Und genauso kann ich die auch schwenken, wenn ich steigen oder sinken will. Ganz neue Idee. Ja, die Idee an sich ist nicht neu, aber den Mut, so etwas anzugehen und umzusetzen, so eine Art Nachfolger für unsere Hubschrauber und diese ganzen Drohnen und den Kram da zu bauen, ich meine jetzt die militärischen Dinger. Dieses Teil ist aber kein Spielzeug. Nein, nein, man hat jetzt in Bayern vorgestellt und vorgeführt. Wenn Sie danach suchen, finden Sie auch Videos im Internet unter L-I-L-I-U-M. Und Das ist ein Zweisitzer und der hebt sanft ab, sieht aus wie so eine Feder, die sich langsam erhebt und dann fliegt und so weiter. Und dann schafft er auch im Horizontalflug bis zu 300 Kilometer pro Stunde. Und das ist natürlich mächtig. Die Reichweite im Moment ist bei 300 Kilometer. Das heißt also, der könnte in einer Stunde 300 Kilometer weit fliegen und dann muss er natürlich runter und wieder tanken. Zweisitzer ist natürlich nicht viel, aber der Plan ist ein fünfsitziges Lilium-Flugzeug als Leichtflugzeug zu entwickeln und dieses Teil dann als ein Transportfahrzeug von Flughäfen, Zugbringer und sonst wo von überall nach überall hinzubringen. Denn das kann ja auf jedem Hochhaus, auf jedem Platz, wo ein Hubschrauber landet, auf jeder Wiese, überall starten und landen. Eine fantastische Idee, die dort von den 4 Studenten und ihren 40 Ingenieuren umgesetzt worden ist. Und es ist es wert, sich das im Internet mal anzusehen, was da an Video zur Verfügung steht. Hi Jim, schreibt sich H-A-J-I-M-E, kommt aus dem Japanischen und heißt, ich glaube, so viel wie der Anfang oder sowas. Das ist ein Wurm, der sich im Moment sehr mächtig breit macht. Kaspersky hat wohl schon mittlerweile über 300.000 Geräte identifiziert, in denen er eingedrungen ist. Er dringt in unsicher konfigurierte Linux-Rechner ein. Der Angriff erfolgt in zwei Phasen. Nach einem Zugriff via Telnet lädt sich der Wurm erstmal auf das System und nachdem er sich gestartet hat, stellt er eine Verbindung zu seinem Wurzelsystem, wo er herkam, her und lädt dann die nötigen Dateien und Schadsoftware nach. Es ist also ein P2P-Netzwerk letztendlich, welches auf den Protokollen von BitTorrent basiert und damit ist dieses Ding ohne zentralen Server lebensfähig und kann sich vermehren und verbreiten und irgendwohin marschieren. Und wohin? Ich sagte Linux-Systeme, ja, aber Router, Videorekorder, digitale Videorekorder, Webcams und so weiter, das sind die Angriffsziele. Was er machen soll, wozu er gut ist, ob es nur ein Experiment ist, um mal später irgendetwas vorzubereiten, das weiß im Moment noch keiner. Aber was Sie machen sollten, Sie sollten im Moment die Standardpasswörter für Ihre Router und Webcams und Videorekorder und so weiter, alles das, was ein Linux-Betriebssystem hat und mit dem Netz Verbindung hat, sofort ändern in Ihr Spezielles. Denn sonst kommen irgendwann die Würmer aus dem Videorekorder. Und noch ein Bösewicht ist unterwegs. MICTRAY64.exe. MICTRAY64.exe ist auf einigen HP-Rechnern, Notebooks von EliteBook, ProBook, ZBook, Elite X2 übrigens auch installiert. Was macht der? Der klingt sich erstmal in die Tastatureingabe ein, um die Spezialtasten zu erkennen. Sie kennen diese Dinger, mit denen man Bildschirm hell und dunkel machen kann, mit denen man vor- und zurückspulen kann, mit denen man laut und leise machen kann. So, aber die Schweizer Firma Mozera, die hat herausgefunden, das ist ein Sicherheitsunternehmen, Sicherheitsforscher sind das, dass dieser Treiber auch noch andere Dinge veranstaltet. Und zwar Tastencodes in eine öffentlich auslesbare Datei hineinzuschreiben. Also so eine Art Keylogger. Das heißt, alles, was man eingibt, wird in diese Datei hineingeschrieben. Jede Taste wird da hineingeschrieben. Also auch Passwörter, wenn ich in meine Bank gehe. Ich gebe also die URL der Bank ein und melde mich an und all das steht dann in dieser Datei drin. So, bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Ich meine, dass so etwas gemacht wird, ist natürlich schon mal eine Sauerei. Wobei es auch denkbar ist, dass es vergessen wurde, dieses Schreiben in die Datei zu deaktivieren, weil beim Testen von solchen Treibern muss man natürlich gucken, was passiert. Und vielleicht hat hinterher irgendein Dödel das verschlafen, diese Funktion wieder auszuschalten. Und wenn ich jetzt also Zugriff auf diesen Rechner von außen bekomme, wie auch immer, und da gibt es ja genügende andere Schadsoftware und Möglichkeiten dafür, dann kann ich all das auslesen, weil mein Rechner sich merkt, wann ich wo in welche Bank mit welchen Zugangsdaten und welchen Passwörtern gegangen bin. Schöne neue Welt. Was wir dagegen machen können? Tja, im Prinzip eigentlich nichts. Man muss eben mal sehen, ob diese Firma in der Lage ist, dafür ein Update abzubieten. Und wenn nicht, ja, dann muss man einfach mal suchen. Es gibt einen Debug-View, mit dem man diese Sachen suchen kann auf den eigenen Rechnern. Die Logdatei und auch die Treiberdatei, diese MIG-364, die können Sie auch finden in C:\Windows System 32 MIG 364 EXE und können das dort entfernen oder auch umbenennen. Natürlich muss man wissen, wie man da reinkommt, aber der gewiefte Zuhörer wird es wissen und wer es nicht weiß, fragt seine Freunde. Der Edge-Browser von Microsoft macht bei bestimmten Kombinationen von Druckern und Rechnern ein kleines Problem, was aber massive Folgen haben kann. Und zwar beim Ausdrucken von PDF-Dokumenten ändert er Zahlen. Das heißt, das, was ich normal auf dem Bildschirm im PDF habe, wenn da zum Beispiel 0123456 steht, da wird daraus 1144477. Und Microsoft weiß noch nicht, woran es liegt und die haben noch keine Vorstellung davon. Es wird empfohlen, erstmal andere Anwendungen zu nehmen, um PDFs auszudrucken und nicht die Standardprogramme. Erinnert mich so auf einer CeBIT, wir waren am Stand von GData und hatten damals auch einen Sicherheitsforscher dabei und der hat uns damals diese Sachen schon gezeigt und vorgestellt, weil PDF ja eine recht komplexe Programmiersprache ist. Der hat uns schon gezeigt, dass ein Vertrag, ein Notarvertrag für einen Hauskauf auf dem Bildschirm, alles klipp und klar, dann ausgedruckt und dann waren die Zahlen aber ganz, ganz andere und die Leute haben unterschrieben, ohne zu wissen was. Das ist wohl ein altes Problem, was jetzt hier wieder auftaucht. Vielleicht hat irgendjemand mal was Böses in die PDFs eingebaut und jetzt reagiert der Browser von Microsoft auf diese Sachen. Irgendwas wird's wohl sein. Das Betriebssystem Android ist ja nun mächtiger als alle anderen mittlerweile. Und das Problem ist, wenn man ein, ich sag mal in Anführungszeichen, billiges Telefon hat mit Android oder ein billiges Tablet, dann kann man es vergessen. Da gibt es keine Updates, da gibt es keine Betriebssystemerneuerung, da gibt es keine Sicherheitslücken, die geschlossen werden. Es geht nicht, es gibt da in der Richtung nicht. Viele dieser Hersteller verkaufen das und lassen den Kunden dann einfach damit allein. Man kann ja schließlich ein neues kaufen, wenn man ein neues Betriebssystem haben will. Das wird einfach totgeschwiegen. Kein Mensch redet darüber. Und wenn ich mal nachgefragt habe bei solchen Billigherstellern, da heißt es, haben wir nicht. Das Problem ist ganz einfach, wenn ein neues Betriebssystem kommt, dann muss dieses ja erstmal angepasst werden. Das sind also wirklich 5 sehr, sehr, sehr komplexe Schritte, bis man aus dem neuen Betriebssystem eins für ein spezielles Smartphone oder Tablet gemacht hat. Und wenn jetzt ein Hersteller da verschiedene dieser Geräte anbietet, dann muss er das für jedes dieser Geräte ganz speziell machen. Das kostet Geld, Service kostet Geld und das ist wohl bei Google erkannt worden. Die haben jetzt ein Projekt, das nennt sich Treble, T-R-E-B-L-E. Und damit sollen nun Zwischenstufen geschaffen werden für Updates, die die ganze Sache viel, viel einfacher machen. Dieses neue Render-Interface, was man dort entwickelt hat, das soll auch die Kommunikation zwischen den Schnittstellen verbessern. Das heißt, wenn Google dann ein Update ausliefert, dann kann über diese neue Schnittstelle dafür der Code, der beim Hersteller bisher immer angepasst werden muss, im Prinzip einfach nur durchgewunken werden und muss nicht mehr angepasst werden. Das könnte natürlich heißen, dass wir künftig auch mit diesen Billigtelefonen und Tablets Sicherheitsupdates und Betriebssystemupdates bekommen können, dank Google, und der Hersteller sich nicht mehr darum kümmern muss. Der kann also weiter seinen Ramsch verkaufen. Eine gute Entwicklung, muss ich sagen, denn das ist ein großes Manko und eine große Lücke. Und solche alten Dinge kann man wirklich nur noch in die Tonne, zum Sondermüll geben. Denn sicher ist ein solches Teil, was seit 5 Jahren kein Update mehr bekommen hat, nicht. Nur für die Alten klappt das natürlich nicht. Das klappt nur mit den neuen Betriebssystemen. Google hat angekündigt, dass sie in einem weiteren Bereich als Weltführer antreten wollen. Wird ihnen wahrscheinlich auch gelingen. Und zwar der Digitalassistent von Google. Der soll auf allen möglichen Geräten in Zukunft laufen. Auch auf Geräten, wo ein anderes Betriebssystem drauf läuft, also kein Google-eigenes. Google sagt also selbst, der Assistent läuft bereits auf mehr als 100 Millionen Geräten weltweit. Und das ist ja schon eine Nummer. So, jetzt will Google aber, dass Google Assistenten auch auf vielen anderen Dingen laufen. Und zwar zum Beispiel soll man in der Lage sein, mit dem Mobiltelefon irgendwo auf ein Straßenschild, auf ein Schild an einem Haus, irgendwo etwas geschrieben steht, draufzugehen. Und dann mit Google Lens, so nennt sich dieses Teil, einfach mal Klick sagen und dann bekommt man gesagt, was ist das, wie funktioniert das und so weiter. Also zusätzliche Erklärungen. Google will also selbst optisch lesen können. Und diese daraus gewonnenen Erkenntnisse und Informationen, die gespeichert sind, die im Netz auch vorhanden sind, dann weitermachen. Weiterhin Street View Aufnahmen von Firmenschildern und so weiter, sollen mit den Assistenten auch intern weiter ausgewertet werden. Also zum Beispiel Straßennamen, Bezeichnungen irgendwo, Plakate, Firmenschilder und so weiter. Dahinter steckt natürlich künstliche Intelligenz, massive Rechenleistung und damit soll dem Computer, so wie er bisher hören kann, bei Amazon, bei Apple und so weiter, auch bei Google, auch noch das Sehen beigebracht werden. Er soll also seine Umwelt beurteilen können. Man soll das Telefon auf irgendeine Blume richten und der Google-Assistent erzählt dann, wie dieses Teil heißt. Man kann weitere Informationen abrufen, wann sie blüht, wie sie gepflanzt werden muss, gepflegt werden muss und so weiter. Man kann auf Geräte, Aufkleber, die da drauf sind, scannen und bekommt dann den Zugang dazu. Also ich könnte zum Beispiel meinen Router nehmen und gehe da drauf und er verbindet sich dann mein Telefon, mein Klugloud, mein Smartphone mit diesem Router automatisch und so weiter. Also man hat hier schon Pläne, die wahnsinnig sind. Auch die Bilderkennung soll mit Hilfe dieser KI weiterlaufen. Die Foto-App von Google wird also neue Funktionen bekommen. Das ist ein Teil, was laut Ansage von Google 500 Millionen Menschen schon nutzen. Ne? Und dann kann man also zum Beispiel suchen nach Wolfgang Rudolf, wird wohl keiner machen, oder Google selbst hat gesagt, zum Beispiel nach Sonnenuntergang oder ähnliches. Und die suchen dann Bilder heraus, auf denen eben das gesuchte Motiv zu sehen ist. Man kann dann Filter einrichten, um Fotos zu teilen. Ich kann zum Beispiel sagen, so, ich mache jetzt ein Foto von irgendeiner Gruppe, irgendeinem Schulausflug oder Familienfeier. Und alle, die auf dem Foto zu sehen sind, sollen automatisch eine Kopie von diesem Foto bekommen. Und ich muss nichts weiter machen, als zu knipsen und das geht. Ich kann natürlich auch ausschließen, dass bestimmte Personen irgendetwas bekommen. Wir kennen das, ich habe in letzter Zeit mehrmals über Amazon gesprochen, über Echo und seine Verwandten. Und auch da in diesem Bereich will Google jetzt massiv eindringen, dass man bald auch zu Hause das Telefon einfach nur noch mit Sprache bedient und auch da nur noch freisprechen macht. dass man bei YouTube 360-Grad-Videos, dass man die zu Hause auch im Fernsehgerät darstellen kann, ist auch ein Punkt, der über KI so umgerechnet wird, dass es dann eben funktioniert. Es gibt also irrsinnig viele Entwicklungen, die nicht als Luftnummer sind, sondern die wirklich auch kommen. Zum Beispiel WorldSense, eine Brille, die die Position des Benutzers im Raum erfassen kann und feststellen kann, wo er sich in dem Raum befindet. Und diese nächste Android-Version, die 0, die soll auch noch viel, viel sicherer sein. Die bringt natürlich auch Nachteile. Ich hatte es vorhin schon gesagt. Google verlangt dann auch, dass es eben ein nicht gerootetes Gerät ist und guckt wohl auch nach irgendwelchen anderen Applikationen, die ihnen möglicherweise in die Quere kommen könnte. Ja, der Chrome-Browser wird wohl auch eine Funktion erhalten, dass er Bilder, die auf YouTube, also Videos sind, noch stärker komprimieren kann. Es hängt dann daran, in welchem Netz man ist und wie weitbandig oder schmalbandig die Verbindung ist. Alles Sachen, die dem Menschen wirklich dienen, die eigentlich sehr, sehr schön sind. Ob dahinter auch noch Überwachung ist, man weiß es nicht. Aber dafür gibt es ja auch noch eine andere Entwicklung von Google. Sie wollen ja diesen allwissenden Computer, eine künstliche Intelligenz, die auf ihre riesigen Datenbanken Zugriff hat, zur Verfügung stellen. Es soll also im Grunde genommen jeder, jederzeit über jede mögliche Zugangsmöglichkeit Zugang zu dieser künstlichen Intelligenz haben. Hört sich fast schon schrecklich an. Das heißt, ob ich vom Telefon aus, vom Computer aus, ob ich irgendwo von unterwegs aus, ob ich bei irgendwelchen dieser Quatschwürfel, die es ja von Google dann auch gibt, eine Frage stelle oder so, ich werde erkannt, man weiß, wo ich bin, in welchem Umfeld ich bin, man weiß, ob ich irgendeine Hilfe brauche, man weiß, welche Vorlieben ich habe. Das heißt, das System ist so eine Art ja unsichtbarer Partner, der alles weiß und immer über jeden möglichen Weg verfügbar ist. Natürlich ist auch die Gesichtserkennung dabei. Natürlich ist der Assistent über Home, diesen Brüllwürfel, sage ich immer, diesen Lautsprecher, auch dabei. Das heißt, ich kann einfach sagen, hallo Google, ruf meinen Bruder an. So, und dann ist das nun ganz klar, der weiß, wo mein Bruder im Moment ist, ob er denn nun auf Arbeit ist, zu Hause ist, im Urlaub ist, ob er mobil erreichbar ist oder wie auch immer. Oder er sagt, nee Junge, der ist im Moment tauchen oder so, geht nicht. Und all das soll mit allem funktionieren, mit dem Smartphone, mit dem Mobiltelefon aus dem Auto heraus, mit irgendwelchen Stickern, die eine Verbindung ins Mobilfunknetz haben. Es wird also das, was Science Fiction uns vor Jahren vorgemacht hat, wird wahrscheinlich noch weit übertroffen werden. Und diese Netze, wir haben ja hier von Amazon Alexa, wir haben Cortana von Microsoft, Siri von Apple und Google mit seinem Home, mit seinem neuen intelligenten Netz, die werden uns zukünftig bedütteln. Ja, alles abnehmen, was wir normalerweise bisher selbst gemacht haben, also nicht abwaschen und nicht die Bettwäsche, die Betten beziehen, aber alles andere. Nur, was bedeutet das für die Gesellschaft? Einmal bedeutet das, dass ein solches System jederzeit weiß, wo jeder von uns ist, jederzeit weiß, was jeder von uns macht, jederzeit weiß, was jeder von uns für Bedürfnisse hat, kauft, kommuniziert und so weiter. Und jederzeit jeder quasi durchsichtig ist. Wo ist der Regulator, wo ist das Regulativ, wo ist die Kontrolle? Darüber denkt keiner nach. Google macht das technisch Machbare. Science-Fiction-Träume werden absolut wahr. Und die Gefahren, da sehe ich im Moment keinen, der sich ernsthaft darüber Gedanken macht. Richard Lutz, der Bahnchef, hat jetzt erzählt, also künftig sollen die Fahrgäste, die ja auch heute schon ihr Ticket nicht mehr als Papier irgendwo kaufen müssen am Schalter, sondern sich das über das Mobilfunknetz oder Internet oder sonst was auf ihr Smartphone schicken lassen können und damit sich identifizieren beim Schaffner, dass sie bezahlt haben. Sie sollen jetzt im Grunde genommen einfach erkannt werden können. Das heißt, sie laden sich irgendeine Applikation auf ihr Mobiltelefon, steigen in irgendeinen Zug ein, wann auch immer, und werden beim Einsteigen erkannt und beim Aussteigen, und dann wird eben nur die Fahrt abgerechnet. Man muss nicht mehr irgendwas anmelden, man muss sich nicht mehr irgendwo einloggen. Es geht vollautomatisch. Bis Ende 2017 werden 10 Millionen Euro investiert, um in mehr als 1000 Bahnhöfen mit 7000 zusätzlichen Kameras Überwachung auszubauen. 40 Bahnhöfe darunter, auch ganz, ganz große wie Essen, Düsseldorf, Berlin, Dortmund, Hamburg und so weiter, werden ausgestattet. Dort wird auch mit Gesichtserkennung gearbeitet und das wiederum in Verbindung mit Erkennen, ob ich irgendwo einsteige. Das ist dann eine andere Technologie. Jetzt frage ich mich aber, wenn ich mir jetzt im Internet irgendwie so Bahnverbindungen raussuche, dann gibt es Sonderangebote, dann kann ich eine Stunde später fahren oder irgendwie, ich bin schon in der ersten Klasse billiger gefahren als in der zweiten Klasse. Das wird wahrscheinlich alles wegfahren, denn warum sollte die Bahn mir wirklich das Billigste raussuchen, wenn ich einfach einsteige, fahre und aussteige? Und wie habe ich die Kontrolle darüber? Ich kann ja gar nicht mehr feststellen, was billig ist. Eine Bequemlichkeit, die hier angeboten wird, die irgendwo für mich eigentlich keinen Nutzen hat. Selbstsuchen nach der Verbindung, nach der besten Verbindung, ist heute noch am besten. Oder vielleicht macht das irgendwann auch Google und sucht mir das Günstigste heraus und bucht für mich. Und fahren muss ich aber dann immer noch selbst. Ja, und letzte Woche, ich habe da nur den Kopf geschüttelt. Da kamen da so merkwürdige Geschichten. MP3 wäre tot, die Patente sind ausgelaufen und was weiß ich nicht alles. Ich bitte alle, die hier zuhören, glaubt nicht so einen Mist. Es ist so etwas von blöde. Die Patente sind ausgelaufen. Patente gibt es für eine gewisse Zeit. Und dann laufen die eben aus. Dann kann jeder diese Sachen frei benutzen. In Europa ist es ja schon länger so. Hier geht es um amerikanische Patente. Und über Amerika ist ja eigentlich MP3 erst groß geworden, weil das Fraunhofer-Institut, da sind Harald Popp zum Beispiel, mit dem ich früher oft gesprochen habe, und Karl-Heinz Brandenburg, das sind ja eigentlich die Entwickler des Systems, die dann das über die USA erst bekannt gemacht haben, weil es in Europa und in Deutschland keiner haben wollte. So, die selbst sagen, es ist ja auch alles kompletter Quatsch. Also, MP3 ist ein Weltstandard. Und wenn man jetzt sagt, gut, man sollte umsteigen auf AAC, das ist ja in Ordnung. Aber deswegen ist MP3 nicht tot, sondern MP3 lebt. Es müssen keine Lizenzgebühren mehr bezahlt werden, wie das bisher war, weltweit nicht mehr. Das kann natürlich auch ein Pferdefuß sein, denn die Industrie ist ja daran interessiert, Geld zu verdienen. Und wenn jetzt jeder MP3 nutzen kann, dann kann man hier mit Lizenzen, für die man selbst bezahlen muss, keinen Aufschlag mehr berechnen. Man kann hier Technologien, die auf MP3 basieren, nicht mehr teurer machen. Es ist also, nichts passiert. Überhaupt nichts. Unterm Strich sehe ich es so, dass nun möglicherweise in einigen Bereichen MP3 billiger werden kann, bei einigen Geräten, bei einigen Technologien, weil die Lizenzgebühren komplett weggefallen sind. MP3 lebt und beherrscht die Welt. AAC müsste man nochmal nachdenken. Natürlich, AAC ist ein neuerer Codec, aber es gibt ja zum Beispiel auch Ogg-Vorbis und ich sehe nicht, dass das irgendwo schlechter ist. Und AAC und MP3, mal ganz ehrlich, vielleicht will ich ja jetzt verhauen, aber Manchmal bin ich der Meinung, dass MP3s in guter Auflösung immer noch besser sind als AAC. Da höre ich doch ab und zu schon mal irgendwelche Sachen, die mir gar nicht so gefallen. Und von FLAC oder ALAC wird auch wenig gesprochen. Gut, hier trifft wahrscheinlich das wieder zu. Man sucht sich etwas, was Geld kostet, damit man selbst Geld daran verdienen kann. Und deswegen nutzt man diese kostenlosen Sachen nicht in dem Maße, wie sie es eigentlich verdient hätten. So, jetzt komme ich am Ende zu dem, was ich am Anfang schon angekündigt habe. Das hier ist der letzte Audiocast vor der Sommerpause. Ich habe seit Jahren keinen richtigen Urlaub machen können. Ich war aus beruflichen Gründen immer angebunden, musste immer verfügbar sein. Ich habe immer die Sendungen durchgemacht, Audio- und Fernsehsendungen, aber dieses Jahr nicht. Ich lehne mich in den öffentlich-rechtlichen Sommerstuhl zurück und sage, es gibt eine Pause. Hier und heute letzte Audiocast. Die letzte Fernsehsendung wird heute in einer Woche am 29. Mai online gestellt und dann passiert erstmal nichts mehr. Naja, fast nichts. Nach der Sommerpause kommt die nächste TV-Sendung am 7. August, die Folge 209, und der erste Audiocast nach der Sommerpause am 14. August. So, jetzt will ich also Urlaub machen. Nicht nur, ich werde das Tonstudio umbauen und einige andere Sachen machen. Ich habe ein neues Mikrofon bestellt, um Außenaufnahmen mit Gesprächspartnern machen zu können. Es müssen einige Sachen eingerichtet werden, übrigens von einem großzügigen Spender das Mikrofon. Da kommen wir aber dann in der Fernsehsendung nochmal drauf, da kommt er mit auf die Liste. Ich wollte aber nicht, dass nun alle weglaufen und sagen, da ist ja nichts mehr, denn das ist ja so ein Problem, wenn nichts mehr kommt. Nicht jeder guckt regelmäßig jede Sendung und weiß dann nicht, was passiert ist. Es wird also 4 Sommer-Sondersendungen geben. Das sind eigentlich keine Sendungen, das sind irgendwie kleine Stückchen, 10 Minuten oder sowas, in der das ein oder andere Thema behandelt wird. Und damit die auch geguckt werden, habe ich mir gedacht, machen wir irgendetwas. Thomas Ritter hat aus dem Shop, der bestellt ja nun eine ganze Menge Sachen, um auch mal zu gucken, wie sind die, kann man die nehmen, kann man was machen. Da hat er einige Unikate zur Verfügung gestellt. 2 Laptop-Taschen zum Beispiel, die sehr schön, sehr stabil sind und eine ganze Menge andere Sachen. Cappies, die man im Shop nicht kaufen kann, weil die irgendwo einen besonderen Rand haben, eine besondere Farbe, ein besonderes Muster. Da ist natürlich Computerclub-Logo drauf. Und T-Shirts, die einfach mal so zum Testen gekauft worden sind und ähnliches. Und ein paar andere Sachen, die einfach so, sagen wir mal, weg müssen. Alles neu, alles, was man nicht im Shop kaufen kann. Und die wollen wir verschenken. Und dafür muss man eine Aufgabe erfüllen. Und zwar wird in jeder dieser Sommer-Sondersendungen eine Frage gestellt. Die Frage bezieht sich auf Inhalte der bei YouTube verfügbaren Fernsehsendungen, Videos. Und man muss also überlegen, wann könnte das gewesen sein und dann mal reingucken bei YouTube. Und dann möchte ich die YouTube-ID wissen. Die wird ja oben in der URL angezeigt am Ende oder auch irgendwo unter dem Video. So, die muss ich wissen. Und jeder, der mir eine E-Mail schickt, wo drin steht Frage 1, Frage 2, Frage 3, Frage 4 und seine komplette Anschrift und die Antwort auf die Frage, das heißt die YouTube-ID, mir nicht. Jeder nimmt dann daran teil, dass ich irgendwann nach dem Urlaub, das wird wohl, denke ich mal, am 21. August in der Sendung sein, aus einer großen Trommel zusammen mit Bitti die Einsender ziehe und dann wird einfach verteilt, wie wir das machen. Da gibt es dann eben die Laptoptasche und die Hemden und die Mützen und die, was weiß ich nicht alles. So ist es. Ich werde nicht nachfragen, wenn jemand nicht die komplette Adresse hat, wo es hingeschickt wird, der fällt einfach raus. Die Arbeit mache ich mir nicht, das habe ich beim letzten Malen gemacht und dann bekommt keine Antwort und dann verzögert das alles. Also, ich werde das nochmal ausführlich in der ersten Sommer-Sondersendung erklären und zeigen und dann kann jeder mitmachen oder eben auch nicht. Und allen denjenigen, die nur den Audiocast hören, wünsche ich einen wunderschönen Sommer, gute Erholung, schönen Urlaub, egal ob zu Hause, auf dem Balkon oder irgendwo anders. Bleibt gesund, erholt euch gut, ihr und alle eure Lieben. Und ich würde mich freuen, nee, stimmt nicht, ich freue mich auf den 7. August zur nächsten Fernsehsendung und auf den 14. August zum nächsten Audiocast. Bis dann, der Shop ist geöffnet, Bittis gibt es noch zu kaufen und Spenden nehmen wir auch in der Sommerpause an, denn viele Kosten laufen auch weiter und es gibt ja nun keine Werbung bei uns, soll es auch nicht geben. Und deswegen tue ich den Daumen nach oben, sage immer ein Bitti übrig behalten und wir hören und sehen uns und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.